Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Technischer Vertrieb International. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon über alt und neu, also die alte Vertriebswelt und die neue Vertriebswelt gesprochen und dass ich beides ja nicht ausschließe, sondern ergänzte. Aber es werden halt die Prozesse benötigt, die Prozesse, die man aus der Fertigung kennt, die man aus dem HR kennt, aus dem Personalwesen und die beim technischen Vertrieb oftmals so leider nicht vorhanden sind, aber vorhanden sein sollten. Also gerne mal reinhören. Dort geht's halt dann darum, um die guten alten Vertriebsmodalitäten, aber auch diesen Übergang von CRM, LinkedIn bis zu Social-Media-Aktivitäten und Anwendung von KI. Aber heute geht es mal wieder um was ganz Profanes. Ich stand vor einiger Zeit in einem Baumarkt, das ist noch gar nicht so lange her. Und eigentlich wollte ich nur kurz etwas holen. Das war in der Gartenabteilung. Jeder Baumarkt hat ja so ein Gartencenter da dran. Und dann blieb mein Blick an zwei Schildern hängen. Stachel City und Cactus Town. Und da musste ich schmunzeln. Und dann auf einen Blick war klar, hier geht es nicht um Pflanzen, hier geht es um Orientierung. Und genau da sind wir mitten im Thema dieser Folge. Dazu kann man auch bei mir in LinkedIn gucken, da gibt es den einen oder anderen Post. Ich weiß nicht, ob der schon war oder ob der noch kommt. Mal reingucken, dort zeige ich dieses Foto. Das ist das Video, das am Freitag jetzt rauskommt. Kann man das genau sehen. Genau, einfach mal, ich glaube, morgen reingucken und dann in dem Video schauen. Das wird bei LinkedIn veröffentlicht bei mir. Also, das ist das Thema, die Orientierung. Und im technischen Vertrieb starten ja viele Projekte nicht deshalb falsch, weil der Kunde keine Ahnung hat, sondern weil er zu früh nach einer Lösung fragt. Und das kenne ich aus meiner eigenen Praxis nur zu gut. Die Anfrage kommt meist per E-Mail. Oft aus dem Einkauf, manchmal sogar aus der fünften Hierarchieebene. Ein Satz, immer derselbe. Please quote your best price. Kein Kontext, keine Nutzungssituation, keine Klarheit über Budget, Risiko oder Verantwortung. Und trotzdem wird erwartet, dass jetzt eine richtige Lösung kommt. Ich habe das unzählige Male erlebt. Mit meinem Unternehmen für technischen Hochwasserschutz in Asien. Ein Kunde fragt eine vollautomatische Hochwasserschutzlösung an. Also zum Beispiel eine Dropdown-Barriere oder eine Flip-Up-Barriere. Das sind diese Barrieren, die verhindern, dass Wasser in ihr Gebäude, in ihre Tiefgarage, in ihre Werkshalle reinströmt oder in ihre Garage und ihr schickes Auto vernichtet. Also in dem Fall große Öffnungsweiten, hat der Kunde gesagt. Also eine Doppelgarage, die hat so 5 Meter. Dann gibt es auch Gates, die haben so manchmal 10 Meter. Hohe Wasserstände, hat der Kunde gesagt, so von 1,50 Meter hoch, ja, mittelhoch, aber schon ganz ordentlich. Und 1,50 Meter geht so bis zur Brust, ne? Je nach Körpergröße. Also ich weiß in dem Moment schon, wenn mir ein Kunde sowas sagt, das Budget passt nicht zu dieser Lösung. Und wenn ich jetzt das sofort sage, bin ich raus aus dem Gespräch. Also bin ich zumindest am Anfang immer lieferfähig. Ja, der Kunde hat, also es passiert wirklich immer wieder, der Kunde kommt mit einem Bild, das hat der irgendwo im Internet gefunden und sagt, und das will ich haben. Und wenn sie dem jetzt sagen, das ist dummes Zeug, du hast ja keine Ahnung, dann ist der erstmal frustriert, weil sie wissen ja nicht, wie lange der gesucht hat dafür und außerdem hat er mittlerweile ein Bild im Kopf und denkt sich, das wäre doch ganz große Klasse, wenn ich das meinem Chef vorstellen würde. Ja, also, frustrieren Sie bitte denjenigen nicht. Sie sind immer lieferfähig, auch wenn Sie das Produkt vielleicht gar nicht im Angebot haben. Ja, wenn das vielleicht gar nicht Ihres ist. Also prinzipiell ja. Also das ist ja keine Lüge, sondern das ist mehr oder minder Ihre Eintrittskarte ins Gespräch. Ja, denn was viele vergessen, Lieferfähigkeit ist kein fixer Zustand. Sie verändert sich, sobald Anforderungen, Budget und Realität auf dem Tisch liegen. Ja, In vielen Fällen endet solch eine Anfrage, wie ich sie eben geschickt habe. Ja, der Kunde möchte was Automatisches, also irgendwie vielleicht ja mit einem Wassersensor funktioniert und dann extreme Weiten und Höhen, also technisch anspruchsvoll. Da ist viel Wasserdruck im Spiel. Und in vielen Fällen endet so ein Projekt später mit manuellen Dammbalkensystemen. Ja, diese so aufeinander stapeln mit Dichtungssystemen drin. Also nicht, weil diese technisch besser sind, sondern weil sie besser zur Realität, zur finanziellen Realität des Kunden passen. Ich erkläre das oft mit einem einfachen Bild. Ein Kunde betritt einen Ferrari-Showroom und verlangt nach dem schnellsten, teuersten Modell. Nach langen Gesprächen, nach einer Probefahrt, sagt er plötzlich, gibt es das auch günstiger? Am Ende möchte der Kunde ein Fahrrad kaufen. Der Ferrari-Händler, der hat kein Fahrrad, das Gespräch endet, der Kunde verlässt den Raum. Was gefehlt hat, war nicht das Produkt, es war ein Wegweiser durch das Gespräch. Also eigentlich müsste ja Ferrari noch einen Ferrari-Fahrradladen dann haben. Ich überspitze das jetzt mal, ganz so extrem ist es ja nicht. Aber ich glaube, es ist klar, worum es hierbei geht. Der Kunde, der startet nicht falsch, weil er unfähig ist, er startet falsch, weil er einfach keinen Überblick über die Optionen hat. Ja, das geht uns ja im normalen Leben oft auch so, dass man einfach von einer Sache träumt und dann stellt man fest, oh, das ist ja doch nicht so einfach. Ach, ich dachte, zum Mond fliegen ist relativ einfach. Aber ist es nicht. Ach so, ich muss gesundheitliche Voraussetzungen haben, ich muss ein langes Training machen. Ach, ich muss mich qualifizieren. Ach, das kostet auch noch entsprechend. Oh, das ist natürlich schlecht, ja. Ja, also das sind diese Optionen, die fehlen und hier beginnt die eigentliche Aufgabe des Vertriebs, also nicht liefern, nicht rechnen, nicht anbieten, sondern führen. Also den Kunden im Gespräch halten, ihn schrittweise schlauer machen, den Kreis der Beteiligten größer werden lassen, ohne den Einkäufer zu brüskieren, sondern ihn zum Verbündeten zu machen, wenn sie da gerade mit dem Einkäufer reden, was ja oftmals der Fall ist und dann wird es wirklich schwer, weil die Einkäufer heutzutage haben meist keine Ahnung, was sie da tun. Also das passiert mir immer wieder und das ist ganz grauenvoll, weil sie sollen jetzt mit einer Person, die erwiesenermaßen keine Ahnung hat, da sagen die mir zum Teil größtenteils auch, ich bin ja Kaufmann, ich habe keine Ahnung von dem Ganzen, aber bieten Sie mal an. Ja, und dann stehen sie da und sagen, ja, was soll ich denn anbieten? Den teuren Ferrari hier oder um was geht's? Geht's doch um Fahrrad. Und versuchen Sie, den zum Verbündeten zu machen, denn der Einkäufer, der will am Ende natürlich auch nicht der sein, der die falsche Lösung einkauft. Also man kann in meinem Bereich beim Hochwasserschutz argumentiere ich mit Sicherheitstechnik, da gibt es einen Health and Safety Manager, einen Qualitätsmanager für Firmen beispielsweise, dass man die schon mal dazu hat, weil den Geschäftsführer, den kriegen sie, also kriege ich in diesem Stadion nicht an Bord. Ja. Wenn ich mit einer Niederlassung eines Elektronikunternehmens, eines deutschen Elektronikunternehmens im Mittleren Osten rede, dann habe ich bestenfalls einen deutschen Plantmanager. Den Geschäftsführer, der sitzt in Deutschland irgendwo, den bekomme ich überhaupt nicht an die Strippe oder in das Gespräch. Und dann so ist es passiert, dann delegiert der Geschäftsführer die ganze Angelegenheit an einen indischen Einkäufer. Und der indische Einkäufer hat nur eins im Sinn, das hat er auch gesagt im Beisein des Geschäftsführers, ja, da müssen wir aber noch gucken, dass wir das richtig günstig und billig bekommen. Also da ist überhaupt kein Interesse vorhanden, oftmals irgendeine funktionierende Lösung zu bekommen. Ja, bei Ihnen mag das anders sein, Sie haben andere Schwerpunkte, andere Triggerpoints, Pain Points, also Schmerzfaktoren, Kittelbrennfaktor ist anders bei Ihnen. Wenn Sie beispielsweise Maschinenanlagen zur Verbesserung der Produktivität verkaufen, ja, dann haben Sie natürlich andere Leute auch in Ihrer Runde, mit denen Sie reden. Dann kann es sehr gut sein, dass Sie den Geschäftsführer dabei haben. Ja, oder den Produktionsleiter. Also wenn Sie für ein chemisches Unternehmen arbeiten als Kunden oder ein petrochemisches Unternehmen, das war ja lange vor meiner Hochwasserzeit meine Welt gewesen, wo ich unterwegs war, da habe ich bei größeren Projekten immer mit den Betriebsleitern gesprochen. Das waren auch promovierte Leute, hochrangig, erfahren, weltweit unterwegs. Ja, denen konnte ich auch nichts vormachen, wollte ich ja auch gar nicht und musste ich auch nicht und habe ich auch nicht. Der Einkäufer, der den haben wir überhaupt nicht berücksichtigt zu dem Zeitpunkt. Da ging es ja darum, erstmal eine Lösung zu entwickeln. Ja, das war noch die gute alte Zeit, wo man Lösungen entwickelt hat und dann auch den Auftrag bekommen hat. Heute entwickeln sie die Lösung, dann dreht man sich um und der Einkäufer sagt, Dankeschön, jetzt weiß ich, wie es geht und fragt die ganze Welt an. Das ist die große Schwierigkeit. Aber mein Vorteil war dann immer bei diesen größeren Sachen, dass ich so enge Bindungen zu den Betrieben, zur Forschungsabteilung, zur Projektabteilung hatte, Informationen über Wettbewerbsprodukte sammeln konnte, dass ich sehr gut wusste, welche Projekte man bekommt und welche nicht. Das war nicht immer so, aber bei den herausragenden Projekten, ja, wo man wirklich viel Arbeit investieren musste. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und hier ging es ja erstmal darum, dass sie das Gespräch in Gang halten und den Kunden führen. In vielen Ländern kommt noch etwas hinzu. Fehler werden nicht nach oben gemeldet. Schwierigkeiten werden überspielt. Also man versucht, Probleme auf der eigenen Ebene zu lösen. Ja, wenn man hier eine Engelrügen-Besprechung hatte, ich bin mal zur Firma Höchst gekommen, in Vertretung meines Kollegen, lange, lange bevor, da ich für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, das war noch in Ende der 90er Jahre. Und da ging es darum, dass gesagt wurde, oh, die Destillationskolonne funktioniert nicht, eure Einbauten, die ihr hier aus der Schweiz geliefert habt, ist alles Mist, funktioniert nicht und ihr seid schuld und wir haben jetzt Produktionsausfall. Und da haben wir 10, 12, 14 Leute haben auf mich eingeschlagen. Zum Schluss, ich habe die richtigen Fragen gestellt, ja, das also hat mich auch nicht gestört. Und sehen Sie zu, dass Sie Leute haben, die dann auch 10, 12 Leuten, hochrangigste Leute, ich sag mal Krawattenträger. Also ich trage ja bei wichtigen Anlässen dann auch meine Krawatte, so ist ja nicht. Ich bin ja einer von denen letztendlich. Aber wo ihre Vertriebsmitarbeiter dagegen halten können, dass die da ein Standing aufbauen, dann müssen sie nicht zu zweit hingehen. Also ich brauchte nie einen zweiten. Sei wozu? Weil was kann der zweite, was ich nicht kann? Das haben wir gemacht, wenn es um technische Details ging, wo es wirklich um kleinste Nuancen ging. Dann habe ich die Experten zum Beispiel aus der Schweiz dazu geholt. Das hat immer, herzlichen Gruß noch an meine ehemaligen Kollegen dort aus Winterthur, die mich so oft begleitet haben. Das waren ganz hervorragende Leute gewesen und mit denen bin ich immer sehr gerne unterwegs gewesen. Und kann man an der Stelle gerne einmal erwähnen. Aber ansonsten, bei solchen Sachen können Sie dann alleine hingehen. Das habe ich auch gemacht. Und dann kam irgendwann raus zum Schluss, dass da ein Bedienfehler vorlag. Das wurde aber in der Gruppe offen diskutiert. So etwas werden Sie in Asien nicht vorfinden. Das gibt's einfach nicht. Also habe ich noch nie erlebt. Und da versucht man, die Probleme auf der eigenen Ebene zu lösen. Hier ging das über verschiedenste Hierarchieebenen, bei Höchst war das damals hoch. Also da waren ganz hochrangige Leute da. Ich weiß nicht, ob der Einkaufsleiter da war, aber das war Direktoriumsebene. Unter anderem bis zum Werkstattmeister. Ja, sie waren alle vertreten. Und der Werkstattmeister war der den entscheidenden Hinweis nachher gab. Der hat die ganze Sache gerettet. Dahingehend, dass er mir eben auch einen Lösungsansatz gegeben hat und man in die Tagebücher geguckt hat, letztendlich in die Protokolle und dort den Bedienfehler nachweisen konnte, vor allen Leuten. Also das nenne ich Transparenz. Und da ging es nicht darum, jemanden in eine Pfanne zu hauen, sondern ganz einfach das Problem zu lösen. Ja, dass man auch wusste, was ist denn da passiert, damit es nicht nochmal passiert. Ich erinnere mich an einen Einsatz in Südkorea. Ich war bereits im Land, also ich bin gelandet und der Chefingenieur hat mich abgeholt, da ging es um die Installation. Jetzt bin ich wieder bei meinem eigenen Produkt, technischer Hochwasserschutz. Da sollte eine automatische Flip-Up-Barriere, die ist also flach im Boden integriert und stellt sich dann senkrecht auf, wenn der Wasserdruck groß genug ist. Und der Chefingenieur hat mich abgeholt. Das war eine Tiefgarage für eins der größten und modernsten Datencenters dort. Also so ein riesen Hochhaus in Vorbereitung der KI. Das war ein ganzes Hochhaus mit, war ein Computer mit einer großen Tiefgarage und die sollte eben gegen eindringendes Regenwasser geschützt werden. Und hat mir der Chefingenieur gesagt, noch einen kurzen Hallo, ach, schön, dass wir uns mal persönlich treffen, blissing bla bla, wer bist du, wer bin ich? Sagt er mir, ja, die Baustelle, die wäre nicht so richtig bereit. Hat er so rumgedruckst. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann gefragt, warum hat man mich denn nicht vorher informiert? Also zum Beispiel, ich glaube, der Flug, was war denn das nach Korea? 12 Stunden, 14 Stunden? Frankfurt, Seoul? Irgendwie sowas. Ja? Und warum hat der mich nicht irgendwie 18 Stunden vorher angerufen? Dann hätte ich mit im Taxi zum Flughafen umgedreht, den Flug umgebucht, storniert und dann wäre es gut gewesen. Und die Antwort habe ich nicht bekommen von ihm, aber die Antwort, die ich aus dem Gesicht lesen konnte und die einfach bekannt ist, die ist, er hat das nicht gemacht aus Scham, aus Angst, als unfähig dazustehen. Weil in dem Augenblick hätte er das nach oben melden müssen. Und so hat er erstmal Dienst nach Vorschrift gemacht und dann gucken wir mal, ob sich das nicht irgendwie in Wohlgefallen auflöst und dann gibt's keinen Report nach oben, alles ist gut. Ich glaube, in Japan, die Zugführer müssen, jetzt müsste ich meine gute Geschäftsfreundin Monika Narita aus Frankfurt fragen, wie das in Japan ist. Ich glaube, alle 15 Sekunden Verspätung oder 20 Sekunden oder eine halbe Minute. Ich weiß nicht. Also wenn der Shinkansen-Schnellzug dort eine Verspätung hat, muss der Zugführer einen Bericht schreiben. Und das wird da aber gemacht, weil das ist einfach Vorschrift, das ist Prozess. Aber hier in Korea, in dem Fall auf der Baustelle, wollte man das irgendwie noch gerade biegen. Also Ergebnis war, nicht nur ich, sondern auch mein Team, was aus den Philippinen parallel angereist ist. Wir waren rund 8 Tage vor Ort und am Ende keine Installation. Also es wurde uns gesagt, wir bessern. Dann war noch ein Feiertag mittendrin, was man uns auch nicht gesagt hat. Ja, also ich habe auch nicht recherchiert, aber ich meine, wenn mich jemand einlädt zu einer Baustelle, dann erwarte ich, dass der mir schon sagt, dass sie dann einen Feiertag haben. Und dann haben sie die Sache nicht aus dem Zoll rausbekommen, weil einer die Zollgebühr nicht bezahlen wollte. Man glaubt es einfach nicht. Wirklich wegen 25,25 Euro wurde das dort, glaube ich, 2 Tage verzögert. Das waren dann schon 50 Euro oder was weiß ich, 100 Euro. War alles nicht unsere Schuld. Aber der Kunde hat sich da einfach ein bisschen komisch angestellt. Und keiner hat das öffentlich angesprochen. Und dann wurde nachgebessert auf der Baustelle. Die Wände, das war alles krumm und schief gewesen. Und die Drainagerohre waren nicht da, wo sie sein sollten. Hatten falschen Durchmesser und so weiter. Und am Ende der Nachbesserung war das immer noch falsch gewesen. Und dann sind wir abgereist. Weil dann haben wir gesagt, gut, wenn wir jetzt noch bleiben, dann müssen wir nochmal Geld, da muss der Kunde das nochmal extra bezahlen. Und da waren die nicht bereit zu, weil dann nämlich wieder ein Bericht geschrieben werden muss nach oben. Also was haben die nachher gemacht? Die haben das irgendwie selber reingebaut und rumgefummelt und gemacht. Ich weiß nicht wie. Ja, das Projekt ist dann abgeschlossen worden. Aber das sind diese Dinge, solche Sachen passieren immer wieder und das ist nicht böse Absicht, sondern das ist kulturelle Logik, die in unseren Augen absolut unverständlich, fehlerhaft und unlogisch erscheint. Aber sie können es nicht ändern. Es geht nur dahingehend, dass sie entsprechend die Verträge gut aufsetzen und das war ja nur ein Beispiel für falsche Scham. Ja, ich habe viele von Ihnen werden ja jetzt vielleicht solche Einbausachen nicht haben, aber wenn Sie eine Maschine aufbauen sollen und das Fundament ist nicht gegossen, Sie kommen da hin und die Stahlverstrebungen, die gucken da noch aus dem Boden raus und der Beton ist gar nicht gegossen, dann können sie auch nichts machen. Ja? Oder Strom liegt nicht. Ja? Alles solche Sachen. Wir haben schon Dinge gehabt, wo sie in der Chemieanlage die Anlagen nicht installieren konnten, weil der LKW nicht ranfahren konnte. Die Leute haben vergessen mitzuteilen, dass Bahngleise, interne Bahngleise dort langführen und da kein LKW stehen darf. Also musste alles mit einem Kran vom Nachbargebäude rüber transportiert werden. Das war dann Wochen später mit horrenden Zusatzkosten für den Kunden, aber immerhin. Also das sind alles so Dinge, die passieren einfach. Und sind kulturelle Gegebenheiten. Das Beispiel übrigens mit dem Kran ist aus Deutschland. Ja, also das ist dann auch unsere Kultur, wo auch Fehler vorkommen. Ich will ja nicht sagen, dass wir keine Fehler machen. Die passieren überall und entscheidend ist, dass sie sich darauf einstellen. Ja, wir sind ja jetzt beim Vertrieb. Ich bin ja gar nicht mal jetzt bei der Abwicklung. Meine Beispiele waren mehr so von der Abwicklungsseite angesetzt. Also der Kunde, der ist nicht falsch. Sein Startpunkt, der ist nur manchmal falsch. Ja, um nicht zweimal das Wort falsch zu verwenden, sage ich mal, der Kunde ist nicht falsch. Sein Startpunkt ist es manchmal. Klingt besser. Hm? Die Aufgabe des Vertriebs bei Ihnen ist es nicht, die falsche Lösung zu verkaufen. Ja, damit wir uns da ganz klar verstehen. sondern den Weg so zu korrigieren, dass am Ende eine richtige Entscheidung möglich ist. Darum geht's. Ja. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Freitag werde ich dazu ein kurzes Video auf meinem LinkedIn-Kanal veröffentlichen mit dem einfachen Bild aus dem Baumarkt Stahl City und Cactus Town, aus dem Gartencenter-Bereich des Baumarkts. Das hatte ich ja am Anfang erwähnt. Ja, LinkedIn, wer noch nicht verbunden ist mit mir, Andreas Klippe, oder auch hier den Link klicken, der unterhalb des Podcasts angegeben ist oder irgendwo in der Beschreibung. Und am Sonntag folgt dann der LinkedIn-Newsletter mit einer klaren Struktur, wie sie Kunden von der falschen Lösung zur richtigen Entscheidung führen. Der Newsletter ist kostenfrei, erscheint unter dem Titel Vertriebsnavigator News und das Sales Navigator News, um Himmels Willen, mir kommt es vor, als wenn die Zeit wie im Fluge vergeht. Das war es wieder einmal für heute. Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.